Wir gehen ja so die letzte Zeit durch den zweiten Korintherbrief und da werden wir heute diesen Brief zu Ende lesen. Aber wir fangen nicht bei Kapitel 1 an, sondern bei Kapitel 13. Das ist das letzte Kapitel. Wir hatten schon einige Einblicke gehabt in diesen Brief und da gab es viel Grund zum Freuen. In Kapitel 1 wird deutlich gemacht, dass Gott wirklich in jeder Not trösten kann und will. In Kapitel 2, da wurde ein Gemeindeglied wieder aufgenommen. Vorher wird von diesem Gemeindeglied gesprochen, dass es in schwere Sünde gefallen ist, aber es hatte Buße getan und jetzt durfte es wieder aufgenommen werden. Ja, und auch in Kapitel 7 wird deutlich gemacht, dass viele in der Gemeinde, die einen falschen Weg gegangen sind, dass sie umgekehrt sind, dass auch sie ja wieder einen Neuanfang mit Gott gemacht haben, mit seinem Sohn Jesus Christus. Aber es gab in diesem Brief auch Schweres zu berichten. Paulus sagte, dass in die Gemeinde falsche Propheten gekommen sind, die Falsches somit auch lehrten. In Kapitel 6, da wird gesagt, dass die Gemeinde auch sich von der Welt, von dem, was die Welt auch anbietet, dass sie sich verführen ließen. Und da musste der Apostel Paulus auch sagen, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und geht aus von ihnen und sondert euch ab. In Kapitel 11 sagt der Apostel Paulus, dass es tatsächlich Menschen in die Gemeinde eingedrungen sind, die Falsches lehrten und die Gemeinde hörte da gerne zu. Also damals gab es Freud und Leid. Und jetzt werden wir sehen, wie Paulus diesen Brief abschließt und er möchte noch einmal darauf hinweisen, auf welche Qualitäten ein Christ zu achten hat, ja nachdem er sich ausstrecken soll, was man auch bei ihm finden soll. Dabei sagt er, bitte, liebe Geschwister in Korinth, und es kann dann auch heißen, bitte, liebe Geschwister in Traunreuth. Aber ich sehe ja, hier sind ja nicht nur Traunreuther, es sind auch Leute von weiter weg, die zum Muttertag wahrscheinlich gekommen sind. Lasst euch zurechtbringen. Das steht in Vers 11 im Kapitel 13. Ich möchte dieses ganze Kapitel einmal lesen. Kapitel 13 im zweiten Korintherbrief. Das ist auf unseren Gemeindebibeln auf Seite 1219 zu finden. Also 2. Korinther Kapitel 13. Da schreibt Paulus, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier und Dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus Jesus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährtes sein. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn ihr schwach seid, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, lasst euch zurechtbringen und die Eigenschaften eines Jüngers von Jesus ausleben. Darum geht's. Und dabei sind mir drei Dinge wichtig geworden. Wir werden nicht jeden Punkt hier in diesem letzten Kapitel besonders betrachten, aber so drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt ist, lebt als Heilige, Vers 2. Der zweite ist, lebt in der Selbstprüfung. Denkt mal über euer eigenes Glaubensleben nach, Vers 5. Und dann lebt in der Gemeinde, Vers 7 bis 10. Das erste, lebt als Heilige. Wir haben sicher in diesem Abschnitt gemerkt, dass Paulus immer wieder auch auf die Sünde bei den Menschen hinweist. Sünde muss in der Gemeinde ausgemerzt werden. Dann habe ich mir gedacht, wenn die Korinther eben bis hierher gelesen haben, dann war dieses Thema immer wieder zu erkennen. Sie mussten es oft lesen, oft hören. Manche scheinen ein besonderes dickes Fell zu haben. Andere haben sich sicherlich über diese Worte geärgert. Wie kann der Paulus immer wieder davon anfangen? Haben wir nicht auch andere Themen, über die wir mal reden könnten, zum Beispiel die Gnade Gottes, die über das Gericht triumphiert, oder Gottes Schutz in der Zeiten der Not? Oder wie sieht Gottes Führung bei Entscheidungen aus? Warum muss immer wieder von Sünde gesprochen werden? Also in diesem Brief kommt es sehr oft vor. Und wie hart er dann auch davon redet. Da sagt er, wenn ich komme, werde ich die Sünder nicht schonen. Vers 2. Will er jetzt mit einem besonders eisernen Besen kehren? Ist es nicht meine Privatangelegenheit, ob ich sündige oder nicht? Kann ich denn nicht tun und lassen, was ich will? Paulus sagt nein, geht nicht. Gottes Wort sagt nein, besonders nicht, wenn du dich zu denen hältst, die den Namen Christ tragen. Wenn du dich als einer bezeichnest, der Jesus nachfolgen will, dann hast du die Pflicht, auch danach zu leben. Paulus hat eine Liebe zum heiligen Leben. Zu einem Leben, das Christus durch die Tat bezeugt. Ein Leben, das eindeutig ist. Warum leben die Christen nicht immer eindeutig? Warum leben sie nicht immer nach den Worten Gottes? Es kann sein, weil Gott nicht gleich bestraft. Gottes Wort fragt einmal die Menschen, und zwar in Römer 2, Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Verachtest du das? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also, dass Gott dich noch nicht gestraft hat, hat nicht damit zu tun, dass er es nicht gesehen hat, sondern weil er über dein Leben gütig ist. Denk mal darüber nach. Der Mensch denkt, und leider oft auch der Christ, wenn Gott nicht straft, dann wird es schon okay sein. Nun, Paulus wartet nicht auf das Eingreifen Gottes. Er sagt, wenn er kommt, wird er nicht schonen. Wo sind wir denn gefährdet? Wo bist du gefährdet? Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Stellen. Wir leben in keiner leichten Welt, obwohl wir nicht ums Überleben kämpfen müssen. So werden wir doch sehr angefochten. Unsere Seele leidet oft und manche suchen Trost zum Beispiel im Alkohol, abends, niemand weiß davon, ja, die Gemeinde erstmal recht, gar nicht, aber man ist dann zu Hause und denkt, naja, ein Bier oder zwei Bier. Und es war ja wirklich ein anstrengender Tag. Vielleicht noch einen kleinen Schnaps oder so. Hilft mir irgendwie in der Seele zur Ruhe zu kommen. Man hat angefangen. Und irgendwie merkt man mit der Zeit, das zerstört mein Leben. Ich habe zuerst da Ruhe gefunden, ja, es hat auch irgendwie etwas mir geholfen, es hat meine Seele nicht so sehr angegriffen, der Alkohol oder auch dieses Gefühl hat etwas, den Schmerz gemildert, die Unruhe gemildert und dann doch, ja, jetzt hänge ich dran. Das Leben wird nach und nach zerstört. Und Gott sagt eindeutig, dass man sich nicht betrinken darf. Die anderen flüchten sich regelmäßig in Scheinwelten, der Filmindustrie zum Beispiel. Da geht es jeden Tag 1, 2, 3 Filme. Man muss sich ja irgendwie auch ablenken, der Tag, die Wirklichkeit ist zu schwer. Ja, jetzt tue ich mich entspannen, aber jeder weiß, dass man sich da nie entspannt, denn wenn du auch den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen würdest und würdest sagen, so jetzt entspanne ich mich vorm Fernsehen, am Abend bist du trotzdem hundemüde. Manche lesen viele Romane, gehen ins Internet. Und sie merken nicht, dass sie dadurch für Gottes Reden und für seine Führung immer weniger Zeit und ein offenes Ohr haben. Andere, ja, sind vielleicht in dieser Weise angefochten, dass sie auf Zeichen achten. Sie glauben, dass das Glück oder auch dies, was sie hier tun, Schutz bringt. Sie hängen sich Rosenkränze, Sternzeichen irgendwie um den Hals oder ans Auto. Vor circa 8 Wochen habe ich mit Kirsten die Fraueninsel besucht. Da gibt es ja dort am Kloster auch so einen Verkaufsladen und da am Ende, so an der Kasse, da gibt es noch so kleine so Mitbringsel, ja, und da gab es da auch so einen Schutzheiliger für 3,50 €. ja, ich habe den mir dann angeschaut und habe dann die Verkäuferin gefragt, ob dieser Heilige wirklich schützt für 3,50 Euro. Sie sagte mir, ja, der schützt schon, natürlich. Dann erklärte ich ihr, dass ich so eine teure Hausratversicherung habe und dass dieser Schutzheilige einfach eine billige Alternative wäre. Und dann sagte sie mir, ja, also ja, der kann schon schützen, aber er muss vorher noch geweiht werden. Ich fragte dann, ja, wo man das so nachholen kann, also diese Weihe für diesen Schutzheiligen, weil ja meine Versicherung so teuer ist. Und wenn ich den dann eben zu Hause aufstelle, dann wäre das doch auch, ja, die gute Alternative. Und ich müsste ja nur einmal zahlen und Hausratversicherung muss man ja immer zahlen, ne? Die Frau, die wand sich dann noch etwas und ich habe dann das Gespräch danach beendet. Aber Menschen kaufen das. Ja, Menschen kaufen das. Und irgendwo glauben sie auch das. Ja, nach dem Motto, naja, wenn es nicht hilft, dann wird es nicht schaden. Doch es schadet. Es schadet. Manche glauben an Steine, Sternzeichen, Talismane, Hand nicht über der Schwelle schütteln, Katze nicht sehen, wenn sie von links nach rechts über die Straße läuft. Irgendwo ist da Schutz oder ist da was Verkehrtes? Wer ist denn unser Hirte? Wer ist unser Schutz? Von wem sind wir denn abhängig? Wer sorgt sich um unser Leben? Wenn das da nicht Gott und Gott allein ist, ja, dann ist das andere nur leeres Gerede, keine Hilfe. Im Epheserbrief heißt es, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Ja, dieser Schutzheilige hilft. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt oder lebt als Kinder des Lichts. Lebt so, dass man das Licht durch euch erkennen kann. Lebt so, dass man Christus durch euch erkennen kann. Und das kann man dann erkennen, wenn wir eindeutig und klar leben. Denn die Leute um uns herum brauchen Orientierung. Kein Zweifel, der Glaube an Christus spielt sich nicht im Kopf ab, nicht nur, sondern er geht auch ins Herz und von dort in die Füße und in die Hände. Paulus war die Reinheit der Gemeinde wichtig. Es ging ihm nicht um ein harmonisches Hallo, hab dich gesehen, sondern wir sollen uns auch vor Sünde bewahren. Die Welt bereitet sich auf das Gericht Gottes vor. Ja, das wird kommen. Sie bereitet sich so vor, indem sie die Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit fördert. Beachten wir nur die Werbung und das, was auch in den Kinos kommt. Wir können jetzt auch langsam in unserer Gesetzgebung in Deutschland sehen, wie ethische Maßstäbe der Heiligen Schrift immer mehr widersprechen, was gesagt wird, was getan wird. Und dann sehen wir, wie dringend unsere Welt unsere Hingabe an Christus braucht, dass die Welt noch an uns sehen kann, wie Gott ja es eigentlich möchte, denn die Bibel lesen sie nicht gleich. Und diese Welt braucht auch unser Gebet. Wir hier haben doch andere Freuden. Wir haben doch anderes Glück. Wir brauchen nicht in die Scheinwelt zu fliehen. Die Scheinwelt von verschiedenen Filmen oder anderen Trösterchen, die irgendwie vielleicht unsere Probleme bewältigen wollen. Wir haben Christus. Wir brauchen keine Kettchen, die Glück, Ruhe und Liebe versprechen. Wir haben Christus. Wir haben einen Herrn, der alles kann und weiß, der diese Welt in der Hand hat, der niemals seinen Königsthron verlässt. Er ist unser Erretter und er liebt uns. Und er hat uns das Leben gegeben und er hat uns unser Leben erlöst. Wir sollten über ihn nachdenken und ihn noch mehr lieb gewinnen. Paulus liebte die Heiligkeit, das Meiden von Sünde. Das ist das erste Merkmal. Das zweite, lebt in der Selbstprüfung. Vers 5. Hier geht es nun nicht um den Paulus, sondern um das, was er der Gemeinde empfiehlt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. So heißt es hier. Wisst ihr, der Mensch kann sich viel vormachen. Er kann sich etwas einreden, was gar nicht stimmt, und am Ende kann er das sogar noch glauben. Er kann sich vor anderen besser darstellen. Hier heißt es, prüfe dich selbst. Wer kann mir denn da helfen? Worauf soll ich denn achten bei dieser Selbstprüfung? Soll ich auf andere Menschen achten, dass ich mal den einen oder anderen frage, nun, wie siehst du mich denn? Da denke ich, weiß nicht, ob andere mich wirklich objektiv beurteilen können. Da gibt es sicherlich solche, die meinen es nur gut und wollen mir nicht wehtun. Die sehen mich an und sehen irgendwo noch so einen Hoffnungsanker. Ja? Die würden mir aus Liebe oder aus, wie soll ich das sagen, weil sie einfach die Auseinandersetzung fürchten, die würden mir nie wirklich die Wahrheit sagen. Andere kennen mich gar nicht, weil ich vielleicht so ein guter Schauspieler bin. Die würden mich eben nach meiner Rolle bewerten und sagen, du bist schon gut, du hast gut im Gottesdienst gebetet, das passt schon. Versteht ihr? Menschen können mich nicht wirklich gut beurteilen. Wenn es hier um Selbstprüfung geht, kann ich nicht zuerst mal andere Menschen fragen. Wenn es um Selbstprüfung geht, soll ich dann mal überlegen, ja, wie war denn mein Leben bisher? Was habe ich bisher erlebt? Dann sagt einer vielleicht, ich habe vor nicht langer Zeit erlebt, dass Gott mich bewahrt hat. Oder Gott hat mir durch diese Prüfung geholfen und ich durfte die Arbeit bestehen. Oder, ja, ich war krank gewesen, sterbenskrank. Und Gott hat durch sein gnädiges Eingreifen mich wieder herausgeholt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass Gott gnädig ist. Dass Gott dir da geholfen hat. Aber das bedeutet noch nicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gott hat eine Freude, auch Menschen, die nicht an ihn glauben, gesund zu machen. Ihnen zu helfen, dass ihnen auch die Prüfung gelingt. Ja, Gott hat eine Freude, auch anderen Menschen zu helfen. Das sagt noch nichts darüber aus, ja, wie wir im Glauben stehen. Das einzige Kriterium, das uns hier helfen kann, ist das Wort Gottes selbst. Wenn es uns zum Beispiel sagt, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen, dann kann ich mich fragen, Martin, hast du dich bekehrt? Hast du wirklich dein Leben in die Hände von Jesus gelegt? Und hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Hast du dich als Schaf dem guten Hirten untergeordnet, dass dieser Hirte dein Leben von nun an führen darf und kann? Gibt es diese Wende in deinem Leben? Kann ich sagen, habe ich diese Wende in meinem Leben vollzogen oder bin ich nur ein Mitläufer und eigentlich niemals ein echter Christ, so wie es die Heilige Schrift zeigt? Das kann man wissen und jeder von uns weiß, wie er zu Christus steht, ob er sich bekehrt hat oder nicht. Ob Christus, wie es hier im Text heißt, Vers 5, in euch ist oder nicht. Und wenn er dann bekannt hat, ja, Christus lebt in uns, lebt in mir, ich habe mein Leben ihm übereignet, dann kann er auch wissen, wie es heute ist. Ist das, was ich damals Christus gelobt habe, auch heute noch durch meine praktische Tat sichtbar? Lebe ich das auch heute noch? Ist das noch in meinem Herzen, was mich damals bewegte? Oder bin ich wie Demas, der die Welt lieb gewonnen hat? Wir können uns prüfen und wir sollen uns prüfen. Und dazu fordert Gottes Wort auf. Niemand kennt uns so gut wie wir uns selbst. Und was geschieht, wenn wir uns selbst prüfen? Einmal wird es uns zur Gewissheit, ob wir drinnen oder draußen sind. Wir erkennen, ob wir Christus haben oder nicht. Zum anderen erkennen wir unsere Schwächen und Sünden. Wir wissen, wo unsere dunklen Stellen sind. Und wisst ihr, was das macht? Das bringt uns auf der einen Seite wieder in die Nähe zu Gott, dass wir sagen, bitte, lieber Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann von dem Bruder oder von der Schwester höre, dass sie auch in Sünde gefallen ist, macht mich das barmherzig. Denn ich weiß, ich bin selbst einer, der Vergebung braucht und der ohne Vergebung nicht leben kann. Und wenn ich mich selbst prüfe, dann beschäftige ich mich vor allen Dingen mit mir selbst und beschäftige mich nicht immer nur mit den Fehlern der anderen. Selbstprüfung ist eine gute Eigenschaft für Jünger von Jesus. Und ich komme noch zum letzten Punkt. Lebt in der Gemeinde. Paulus schreibt diesen Brief, damit es in der Gemeinde gut geht. Er sagt in Vers 7, ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Warum sagt er, wir beten um eure Vollkommenheit, das heißt um eure Reife, Vers 9, dass ihr einmal als vollkommene und erwachsene Gemeinde dasteht. Das ist so sein Ziel. Und er tut das, weil er sie liebt, weil er die Geschwister liebt, weil er die Gemeinde liebt. Er will sie nicht abgleiten sehen. Sie sollen stark und eindeutig im Glauben werden. Wie schön sind in diesem Zusammenhang die Verse 11 bis 13 zu verstehen. Paulus redet sie mit Brüder an. Ihr seid nicht hier meine Untergebenen oder auch nicht meine Sklaven oder sonst was. Ich bin der große Apostel und ihr seid die kleinen Würmer. So denkt er nicht, sondern er sagt, Brüder, gleiche Ebene. Und er sagt, freut euch. Sicher, ihr habt viele Vorwürfe gehört in diesem Brief, Paulus, zu den Korinthern. Viel, was unbedingt in eurem Leben geändert werden muss. Und trotzdem sagt er, freut euch. Warum denn? Weil sie ermahnt wurden. Und das hat folgenden Grund. Wenn noch ermahnt wird, dann ist Hoffnung da. Wenn noch gesagt wird, lass dich zurechtbringen, dann ist noch nicht alles verloren. Wenn Gott noch ruft und du es in deinem Gewissen irgendwie mitkriegst, da ist was verkehrt. Und Gott hat da seinen Finger hingelegt und sagt, du musst das ändern, dann preise Gott dafür, denn du bist nicht tot. Der Lebende hat noch Schmerzen, der Tote nicht mehr. Manche töten sich selbst, indem sie alle Stoppschilder überfahren und stolz jede Warnung in den Wind schlagen. Manche töten sich selbst, indem sie ihr Gewissen totschreien, indem sie Gottes Geist dämpfen, betrüben und lästern. Aber hier ist Hoffnung und Paulus bemüht sich in Liebe um die Gemeinde. Liebe zur Gemeinde fordert auch auf, darauf zu achten, eines Sinnes zu sein. Worauf ist der gemeinsame Sinn in der Gemeinde gerichtet? Die gemeinsame Ausrichtung. Wisst ihr, in der Gemeinde von Jesus Christus soll nicht jeder so sein eigenes Süppchen kochen. Dass man zwar hierher kommt und sagt, ja, wir werden alle mal so den Gottesdienst uns abholen, aber dann machen wir doch jeder immer so sein eigenes Süppchen. Wir gehören zusammen. Und unser Sinn soll auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden. Was soll denn unser Ziel sein? Einmal. Wir wollen ein heiliges Leben führen. Das bedeutet, wenn Sünde in unser Leben kommt, sollen wir es bekennen. Gott bekennen, ihn um Vergebung bitten und wieder einen Neuanfang starten. Das wollen wir tun. Vor Gott offen sein. Dann, unser Ziel ist, dass wir Menschen auch für Christus gewinnen wollen. Dass die Gemeinde wachsen kann und dass andere gerettet werden. Und unser Ziel ist, dass wir als Leib Christi funktionieren, einander unterstützen, auch in den Dingen, die in der Zukunft noch ausstehen. Und wenn wir so auf Gott hören, dann wird Vers 11 auch der Friede einkehren. Wir müssen nicht in allen Dingen einer Meinung sein, aber wir wollen eines Sinnes sein. Wir wollen in die gleiche Richtung gehen. Und wie schön empfiehlt hier Paulus, dass sich die Geschwister mit einem Kuss begrüßen sollen. Steht hier direkt. Ein Kuss, der ausdrückt, wir gehören zusammen. Wir sind auf dem gleichen Weg. Wir werden nicht nur diesen Erdenweg zusammen gehen, sondern die Ewigkeit miteinander verbringen. Bei uns kann das ein freundlicher Händedruck sein, ein Wort der Ermutigung, ein freundlicher Blick. Es geht um das freundliche und aufmerksame Grüßen. Darum geht's. Ich habe dich gesehen, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich reiche dir die Hand, ich freue mich, dass ich dich gesehen habe. Wenn wir uns beim Einkaufen treffen oder in der Stadt, dann macht es deutlich, zu wem du gehörst. Auch wenn du vielleicht gerade in einer Gruppe stehst, ja, von deinen Bekannten und Verwandten, dann begrüße ganz bewusst auch deinen Bruder, deine Schwester, wenn sie gerade vorbeigehen. Und wenn dann gefragt wird, ja, kennst du denjenigen? Ja, kenne ich. Wir gehen zusammen in die Gemeinde zum Gottesdienst und dann kann vielleicht sogar ein missionarisches Gespräch sich daraus entwickeln. Am Ende wünscht Paulus den Korinthern Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Gnade von unserem Herrn Jesus, der uns durch dieses Leben führt und uns die Schuld vergibt. Gnade bekommt immer nur derjenige, der schuldig ist. Liebe von Gott, der nicht ablässt, seine oft störrischen Kinder in seine Hand zu nehmen und das zu geben, was sie brauchen. Und dann noch die Gemeinschaft mit Gottes Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Die Korinther haben sicher noch viel zu lernen gehabt, so wie auch wir. Haben sich von vielen Dingen trennen müssen, zurechtbringen lassen müssen. Aber bei alledem dürfen und sollen sie sich bewusst machen, es gibt Hoffnung. Denn Jesu Gnade und Gottes Liebe und die Gemeinschaft mit dem Geist ist hier. Der dreieinige Gott kümmert sich um seine Kinder. Es gäbe sicherlich noch viel zu sagen, aber ich möchte hier abbrechen und nur noch einmal in Erinnerung rufen. Die Eigenschaften eines Jüngers, wo er sich auch zurechtbringen lassen soll, ist dies. Einmal, er hat eine Liebe zum heiligen Leben. Zweitens, er prüft sich selbst, wo stehe ich? Und drittens, er liebt seine Geschwister. Und möchtest du in dieser Woche einen Schritt nach vorne gehen? Amen.